die besten Emotionen, die weckt man wirklich mit Sachen, wo die Leute doch auch irgendwie einen Bezug dazu haben.
Herzlich willkommen im Blabla Lab. Hier entfalten wir, wie Live-Kommunikation Menschen, Marken und Gesellschaft verbindet. Ich bin Bernadette, Partnerin und Chief Growth Officer bei LiveLab und heute bei uns zu Gast Ralf Schelling. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr.
Ralf, wenn man dich googelt, kriegt man richtig Hunger.
Das ist gut so, ja.
Ja. Du bist Spitzenkoch und einer der führenden Köpfe der neuen Schweizer Küche. Du hast im Team vom weltbesten Koch Ferran Adrià gearbeitet. Du hast den Swiss Culinary Cup gewonnen und neben dem ganzen Kochen schreibst du auch noch kulinarische Kolumnen, zum Beispiel fürs Monocle. Und du bereist natürlich die ganze Welt immer auf der Suche nach neuen Inspirationen. Wir wollen dich auch ein bisschen besser kennenlernen und haben ein paar schnelle Fragen für dich vorbereitet. Bist du ready?
Ich bin ready, ja.
Super. Also, Fine Dining oder Street Food?
Street Food.
Süß oder salzig?
Süß.
Mise en place oder kreatives Chaos?
Kreatives Chaos.
Cool. Kochen für 2 oder für 20?
Für 20.
Okay. Und natürlich die Hauptfrage, was ist deine Lieblingsmahlzeit?
Ach, das ist die. Diese Frage wurde mir ja noch nie gestellt.
Wirklich?
Das ist jetzt super, Bernadette, dass du diese Frage stellst. Meine Lieblingsspeise ist, ich komme jetzt direkt von Mailand und meine Lieblingsspeisen sind, glaube ich, schon diese einfachen Gnocchi-Gerichte oder Pasta, die halt so, wie glaube ich, die meisten Leute, das Einfache. Und ich würde sagen, eine gute Pasta, die frisch richtig gekocht wird und aber eigentlich sehr simpel gemacht, das ist mehr oder weniger mein Lieblingsessen.
Sehr gut, sehr gut. Und was bringst du mit, wenn du eingeladen bist als Gast zu einem Dinner?
Meistens bringe ich meine Granatapfelessenz mit, weil das ist ein kleines Geschenk, das auch lange hält und das ist etwas, was ich in letzter Zeit oft mitbringe.
Oh, wow, ja. Dann muss ich dich bald mal einladen.
Ja, ich warte darauf.
Sehr gut, das kommt nachher, machen wir ein Datum aus.
Ich werde ja fast nie eingeladen, das ist leider das Problem, das kennen wahrscheinlich alle Köche. Da bin ich nicht der Einzige.
Wollen sie immer, dass du einlädst und kochst?
Ja, und die getrauen sich nicht und sagen, ja, du bist ja dann so kritisch und du bist ja dann so, ja, und ich bin natürlich auch extrem kritisch. Ich esse fast nichts und nein, ich bin ganz, ich freue mich wirklich, wenn ich eingeladen bin und schätze, dass die Menschen und das Drumherum und das Essen, ja. Aber man wird als Koch sehr selten eingeladen. Das ist wirklich leider eine Tatsache.
Oh, schade. Ja. Das holen wir nachher nach. Vielleicht noch ganz kurz zu uns. Wir sind eine Kreativagentur für Live-Kommunikation und Events. Also für uns ist live die stärkste Form der Kommunikation, weil da eben echte Begegnungen passieren und die wiederum lösen Emotionen aus. Und ich glaube, genau da treffen sich ja auch unsere beiden Welten, obwohl wir in verschiedenen Bereichen unterwegs sind, du in der Gastro und wir im Event, ist es doch irgendwie das, was uns verbindet, oder? Die Kunst, Menschen zu berühren. Heute wollen wir ein bisschen herausfinden, eben wie man Menschen berührt und bleibende Erlebnisse schafft. Ein bisschen auf die Kunst des Gastgebens eingehen und die Kulinarik auch als Kommunikationsmittel betrachten. Und natürlich ganz brennend interessiert uns, was wir in der Eventbranche von einem Spitzenkoch lernen und mitnehmen können. Ralf, wenn du unser Credo hörst, live ist die stärkste Form der Kommunikation. Was geht da bei dir vor? Und vielleicht auch noch, hast du irgendeinen speziellen Live-Moment, der dir ganz besonders in Erinnerung blieb?
Ja, wenn ich jetzt daran denke, Live-Moment, ich würde sagen, letztes Jahr, wir hatten ein wunderschöner Event in diesem fantastischen Char de Majorelle in Marrakesch und das war so eine Sache, wo wir halt auch Gerichte von der marokkanischen Küche in ein bisschen auf eine andere Art präsentiert haben und das live vor Leuten, wo teilweise halt Locals auch eingeladen waren und Leute von überall her und die diese, ja, das zu erleben, dass sie etwas oder etwas gekannt haben von ihrer Küche oder von der französischen Küche gemixt mit der marokkanischen. Und ich denke, das Wichtigste ist natürlich, dass man sie abholen kann mit etwas, was man kennt. Ja, was in ihren Genen ist, was bei uns Schweizern vielleicht teilweise etwas schwieriger ist, weil wir natürlich von Frankreich, von Italien, von überall inspiriert sind, aber unsere eigene Küche vielleicht nicht ganz so stark ist wie in anderen Ländern. Aber das ist eigentlich für mich das Schöne daran, wenn man merkt, dass die Leute sich wiederfinden in unseren Gerichten.
Da kommt mir auch dieser Film Ratatouille in den Sinn, also dieser Ratatouille-Moment, oder? Genau. Wo so dieser ältere Herr da, der Kritiker irgendwie sich plötzlich in diese Kindheit zurückerinnert und diese Emotionen ausgelöst werden durch ja eigentlich ein ganz einfaches Rezept.
Genau.
Wie wird bei dir ein Menü zur Geschichte? Ich meine, jetzt hast du schon ein bisschen was angeschnitten, so Kindheitserinnerungen oder irgendwie so,
ja,
oder?
Ich denke, es ist eigentlich relativ einfach oder es ist mir eine gute Hilfe, dass wenn ich irgendwo, wo auch immer bin, dass ich die Leute und die Menschen kennenlernen, die dort leben, die eine Kultur haben und dass man das aufnimmt vor allem. Nicht, dass ich mit irgendeinem Konzept komme und mir irgendwie hier überlege, ich fände dies und das toll. Oftmals muss man natürlich voraus, ja auch, wir müssen irgendwelche Menüs oder Ideen liefern oder das Menü muss vielleicht schon irgendwie fast vorgeschrieben sein, aber es ist wirklich so, dass, und das ist, glaube ich, auch das, was mich antreibt, dass wirklich, dass ich die Kultur und die Sachen kennenlerne und mit Leuten vor Ort, die dort leben und das Leben. Und so entstehen eigentlich die spannendsten Sachen. Und das bin auch nicht ich alleine, sondern das sind die Leute, die vor Ort dort vor allem viel dazu beitragen.
Ja, das ist ein bisschen ähnlich auch wie bei uns, oder? Du kannst nicht einfach irgendwie ein Konzept aus der Schublade nehmen und das einem Kunden vorlegen, oder? Du musst schon dich mit den Kunden auseinandersetzen, mit der Kultur, mit den Themen, die sie kommunizieren wollen und dann wirklich darauf eingehen und was personalisieren. Ja, also Erlebnisse brauchen wirklich Emotionen, um in Erinnerung zu bleiben. Und oft entstehen Emotionen gerade eben durch etwas Persönliches. Wir merken es in der Eventbranche auch. Die Ansprüche steigen. Die Gäste wollen nicht mehr nur einfach dabei sein, sondern sie wollen Teil vom Erlebnis werden. Es soll sich besonders anfühlen. Es gibt auch einen Trendreport von der Hotelfachschule Luzern, der sagt, dass 71% der Gäste wirklich einen persönlichen, individualisierten Umgang erwarten. Und wenn das dann eben nicht der Fall ist, dann sind sogar 76% der Kundinnen enttäuscht, wenn der Service jetzt nicht individualisiert ist. Spürst du das bei dir in der Gastronomie auch, wie die Ansprüche da steigen? Oder muss man seine Gäste, eben wie du vorhin beschrieben hast, so sehr, sehr gut kennen, um darauf eingehen zu können?
Ich denke, es ist einfach sicher wichtig, dass die Leute Teil davon sind, dass man sie mit einbezieht. Die Momente, die mir oder den Leuten wahrscheinlich am besten in Erinnerung sind, sind Sachen, die sie auch kennen, Sachen, wo sie sich damit identifizieren können. Und natürlich möchten sie gerne etwas Neues ausprobieren oder natürlich Interaktion und solche Sachen, die sind natürlich, die kommen gut an. Also ich habe auch Reisen gemacht in Spanien und mit den Leuten dann natürlich, dass sie auch mit mir in der Küche sind und dann sind wir irgendwo essen gegangen. Aber wir haben das eigentlich zusammen kreiert. Oder jetzt, ich habe ein Projekt auf Chumbi Bay, das ist eine Privatinsel in Antigua und Barbuda und dort dort ist es auch so, dort haben wir auch mit dem Staff vor Ort, da hatten wir oder ich hatte eine Konzeptidee und das mussten wir eigentlich alles komplett über den Haufen rühren, weil die Leute, die müssen Teil davon sein und Becky und Steve mit dem Koch und dem Butler vor Ort, wo wir arbeiten, das hat eigentlich erst jetzt gefruchtet, wo man sie auch davon Sachen von ihrer Kultur einfließen lässt. Und das macht das Ganze dann eigentlich spannend und auch für mich, weil sonst klappere ich irgendwie was ab und das kommt überhaupt nicht an.
Du kennst ja nicht jedes Mal deine Gäste vorher, oder? Oder wie machst du das?
Ja, die Reaktionen sind natürlich total unterschiedlich. Ich denke, das ist wie wirklich live, also wie wenn ein Künstler auf der Bühne steht und mit dem Publikum irgendwie interagieren muss. Und das sind die Reaktionen natürlich ganz individuell.
Nimmst du auch so diese Trendbewegungen wahr, die jetzt natürlich überall immer mehr zu hören sind?
Also ich mache jetzt keine Smash-Burgers und so, ja, aber das sind so diese, ich komme vor allem ein bisschen zurück zu, ich denke, das ist wie in der Mode und so. Natürlich gibt es diese Trends, die irgendwie da sind und die man dann vielleicht irgendwie aufnimmt. Aber ich glaube, schlussendlich geht man, oder das, was dann lange hält, ich meine, diese ganzen Pokeball-Spots und Smash-Burger-Places, die es jetzt gibt, die gibt es vielleicht dann 5-6 Jahre und nachher, ja, was kommt danach? Und ich bin irgendwie, oder ich meine, man schaut jetzt nach Paris, was kommt jetzt wieder? Das sind wieder diese Classic, also die wieder klassische Soufflés, Crêpe Suzette, und das ist das, was eigentlich cool ist und das ist auch das, was schmeckt und Matcha Latte und alles, das ist grün und gesund und ich glaube, man früher oder später geht man halt wieder zurück zum Ursprung und ich lasse auch wirklich, je mehr ich solche Sachen mache, lasse ich mehr weg und eigentlich vor allem wirklich das Beste ist eigentlich das Einfache. Das ist wirklich meistens so.
Das heißt, du gehst eigentlich gar nicht so auf Personalisierung ein im Sinne von Trends, wenn jemand irgendeinen Sonderwunsch hat, sondern eigentlich auf das eben die Grundemotionen zu wecken, so eben mit dem, was sie vielleicht von Mama zu Hause kennen oder was sie von früher aus der Kindheit kennen.
Genau, und ich glaube, das Einfachste ist eigentlich, oder wenn die Leute auch das Gefühl haben, sie können das ja auch quasi selber nachmachen oder sie fragen mich noch nach dem Rezept oder weil wenn ich irgendwie so ein wie oftmals diese Superstar-Köche, wo du irgendwie 7 Gänge im Menü, für ein Menü bekommst und davor noch irgendwie 3 Amisbusch und nach dem 2. Amisbusch weiß man ja schon gar nicht mehr, was man irgendwie hatte und das sind alles so diese kleinen Löffelchen mit Dingen und die Leute finden das vielleicht so wie als, es ist wie eine Vorstellung, wo vielleicht irgendwie in dem Moment spannend ist, aber man macht etwas, das die Leute gar nicht so verstehen und die besten Emotionen, die weckt man wirklich mit Sachen, wo die Leute doch auch irgendwie einen Bezug dazu haben. Weil ich habe früher für Ferran Adrià im El Bui gekocht und als ich dort als junger Koch in der Küche war, da haben wir diese eine Dekonstruktion von diesen japanischen Mochi gemacht. Und japanische Mochi, mittlerweile kennt man das bei uns überall. Ich hatte keine Ahnung, was Mochi sind. Und wir haben das gemacht und ich habe so meinen Job gemacht und ich habe überhaupt nicht verstanden, was das ist, weil ich ja das Original aus Japan nicht kenne. Und als ich dann das erste Mal nach Japan ging und dann dieses Mochi kennengelernt habe, habe ich verstanden, wow, wie genial diese Umsetzung eigentlich war oder was für ein kreativer Kopf dieser Ferran Adrià eigentlich ist, oder der hat dann aus einem lokalen spanischen Käse hat er eine Spuma, also einen Schaum gemacht, wo dann mit der Esferifikation, wo die im 2003 damals im El Bulli erfunden haben, ja, zu einer Art dieser Mochi-Konsistenz gemacht und das dann im Mund zerplatzt und auch übrigens sehr gut schmeckt, was viele sagen, ja, diese Molekularküche, das schmeckt ja schrecklich, das kann man nicht essen. Dort hat es auf jeden Fall auch noch zusätzlich auch noch sehr gut geschmeckt. Und aber dann habe ich das in Japan kennengelernt und aber wenn man das nicht versteht, wie ich damals dann ist es irgendwie schwierig, glaube ich.
Ja, man braucht irgendwie so ein...
Ja, man muss irgendwie einen Bezug
dazu. Eine Story halt, genau. Dass man irgendwie das auch wieder, oder? Da sind wir wieder, weil Geschichten erzählen, irgendwie eine Story haben, dass man das auch, ja, dass es emotional hängen bleibt, oder?
Ja.
Trends, ja, Mochi, Matcha und so, aber es geht natürlich bei gewissen Trends auch um eine Haltung von Menschen, die vegan leben oder einfach gesund sein wollen oder spürst du diesen Trend auch? Ist es schwierig, da irgendwie kreativ zu bleiben, wenn jetzt jemand sagt, da musst ein komplett veganes Menü oder so machen?
Ein lustiges Erlebnis war natürlich, ich hatte letztes Jahr in Capri hatten wir ein Event, wo wir eine vegane Lasagne gemacht haben. Mm. Und das ist aber wirklich, man denkt, ja, das ist schrecklich. Dann setzt man irgendwelchen italienischen Leuten eine vegane Lasagne. Aber wie reagieren die darauf? Und das Ding ist natürlich so, dass, also wir hatten eine Nonna, die hat wirklich fast Tränen gerührt. Und das sind wirklich so Momente, wo man denkt, wow, also das ist wirklich irgendwie dann schön. Und wenn die das dann auch schätzen und die Idee, also ich bin nicht Fan von diesen ganzen Fake-Food-Sachen, von irgendwie falschem Fleisch und all diesen Sachen, aber dort war das wirklich eine vegane Lasagne, die halt mit Zucchini und dann die Creme ist gemacht mit gerösteten besten Pinien und viel getrockneten Tomaten und die Konsistenz wie die Ragu-Sauce mit Walnüssen gemacht und ich meine, die Lasagne, nur die Zutaten, die kostet 10 Mal mehr wie eine richtige Lasagne. Mhm. Und es ist auch nicht irgendwie das Gesündeste der Welt, weil das Pinien, man weiß, da hat es auch viel Öl drin und deshalb schmeckt das natürlich dann auch. Und aber das ist, das war geschmacklich, muss ich sagen, wow, das ist einfach wirklich sehr, sehr cool. Aber ja, oftmals mit diesen Sachen, man rettet damit nicht die Welt oder ja, ich trinke sehr gerne Milch und ich habe einen Kollegen in den USA, der macht sich immer lustig über diese ganzen, über diese Kaffeekultur. Dort ist es ja eigentlich schon fast nicht mehr normal, wenn man wirklich Cowmilk, oder? Dann Cowmilk ist, also, oder Regular Milk, oder was? Und dann sagt er, ja, und gerne Full Fat Milk. Und das ist, ja, man muss wissen, wenn wir eine Mandelmilch machen, das ist da braucht man ein Kilo Mandel, das kostet Schweine eine sehr viel Geld und das wird mit Wasser gemixt und dann hat man so diese wunderbare Mandelmilch, die toll ist. Und aber wenn Sie für einen Liter Mandelmilch irgendwo 1,50 Franken bezahlen, ja, und dann kehren Sie mal diese Packung um und dann weiß man, was da drin ist. Also das ist einfach eine milchartige Konsistenz und da hat es meistens irgendwelche Palmöl oder Sachen drin, Wasser, Salz, irgendwelche Aromastoffe und vielleicht irgendwie 0, irgendwie wie viel Prozent Mandeln. Und dann muss ich sagen, ich bin dann happy mit Kuhmilch.
Ja, also macht auch ein bisschen die Kunst vom guten, echten Lebensmitteln kaputt, sagst du.
Ja.
Okay, und vielleicht auch noch kurz zu Getränken, weil auch da gibt's natürlich den Trend, der langsam ein bisschen weggeht von Alkohol.
Ja.
Mehr nicht-alkoholische Getränke sind immer gefragter. Spürst du das auch? Machst du auch irgendwie so nicht-alkoholische Begleitungen? Oder?
Ja. Ich bin natürlich auch erstaunt, wie krass das wie schnell sowas geht. Also ich habe auch mit Weinlieferanten gesprochen und die sagen, der Markt von denen, also das ist irgendwie um 30% eingebrochen. Bei meinem Business ist das nicht so ein Problem, aber ich denke, ein Restaurant, die natürlich einfach an diesem Wein verdienen und das, die müssen natürlich irgendwie anders jetzt das irgendwie kalkulieren. Und das ist schon,
aber für dich ja vielleicht auch wieder eine Chance, sage ich jetzt mal, weil da kann man ja dann auch wieder mega kreativ werden, oder? So für
Ja. Also mit irgendwie Kombucha oder ich trinke das auch selber und mache das, also ich liebe das und natürlich die ganze Teewelt und das ist schon extrem spannend. Aber ich habe auch gerne ein Glas Rotwein, also ja.
Spannend ist ja auch, dass diese Trends eben treffen auf hohe Erwartungen, aber wir kennen es beide, in unserer Branche kommt dann eben oft das Unerwartete. viel Hektik hinter den Kulissen, Last-Minute-Änderungen, irgendwie logistische Herausforderungen und so weiter. Wie gehst du mit dieser Hektik um? Wie machst du das, dass man...
Ja, ich bin ja selber auch eine wirklich, ich muss schon sagen, irgendwie sehr chaotisch. Und ich bin mittlerweile schon froh, dass ich, also ich meine, früher bin ich selber irgendwie in den Nachbarsgarten und habe irgendwelche Blumen geklaut und dachte, ich muss auch noch die Deko selber machen. Und mittlerweile habe ich auch eine tolle Hilfe, wo ich sagen muss, wo mir auch ein bisschen eine Stütze geben und mich unterstützen und das dann koordinieren. Und dann läuft das eigentlich relativ gut. Aber ich glaube, ich alleine, ich würde, oder auch wenn ich denke manchmal, wenn ich ein Restaurant hätte, das würde, glaube ich, nach einem Monat wären wir Konkurs, das würde gar nicht funktionieren. Das wäre irgendwie, da bin ich total die falsche Person. Und ich war auch in den Restaurants, ich hatte nie eine hohe Position, ich war nie Küchenchef. Und ich habe nie ein Team geleitet. Ich kann das eigentlich gar nicht. Das ist, das, da bin ich wirklich froh, dass mir Leute helfen und.
Du bist einfach der kreative Künstler.
Ja, mehr oder weniger, ja.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, im Vorgespräch hast du noch erzählt, in Mexiko warst du irgendwo, ja. Da gab es dann keinen Tiefkühler oder irgendwie, wir machen ja viel in Davos während dem WEF, da ja, bist du dann ja. Irgendwie bei minus 20 Grad unterwegs. Aha, aha. Also das sind alles so Challenges, wo man dann irgendwie spontan reagieren und improvisieren muss.
Genau.
Und wie versuchst du dich da vorzubereiten bei solchen Sachen? Ja, weil eben ein großer Teil kann man ja dann eben nicht planen.
Nein, es ist wirklich viel dann wirklich vor Ort improvisiert. Also das, wo du vorhin angesprochen hast, das war ein Fest in der Costa Gareyes in Mexiko für einen großen Geburtstag. Und das war wirklich eine lustige Sache. Also ich war da am Anfang, wir hatten natürlich Ideen, ja, wir machen diese Tacos und als Apero diese und diese Sache und wollten dann irgendwelche, und natürlich mit dem lokalen Fisch und wie auch immer. Und dann, wie es dann so ist, dann hatten wir dann einen Guide vor Ort, wo uns auf die Märkte gebracht hat und geholfen hat. Und dort ist es wirklich wie an vielen Orten, das Meer ist irgendwie ausgefischt und es ist viel zu warm und die Qualität ist auch, ja, und dann, wenn man ins Landesinnere geht, dort sind die Tiefkühler, die sind dann teilweise, also das ist auch schwierig und dort ist natürlich dann, eben wenn die Leute heute, es ist natürlich schon so, viele haben gerne vegetarisch, also ich auch, und schlussendlich haben wir dann diese Nopal-Kaktus grilliert. Und wir haben die frischen Kokosnüsse ausgehöhlt und mit Mezcalitas gemacht. Und das war einfach eine coole Party. Und das war halt wirklich dann mit den Locals und die Dings vor Ort. Und das ist total authentisch. Es ist so, wie es halt dort ist. Und es hat dann halt auch nichts anderes. Und das ist eigentlich viel cooler.
Mhm. Also lieber Improvisation als Planung, sagst du.
Ja, das ist oftmals ist das... Ist das oder endet es dann so?
Ja, und ich glaube, egal ob improvisiert oder perfekt durchgeplant, am Ende zählt, wie sich der Gast fühlt. Und ich glaube, da sind wir auch gerade bei einem zentralen Punkt der Gastfreundschaft als Kommunikationsmittel letztendlich, oder? Von der Gastronomie auch. Was bedeutet für dich Gastfreundschaft, also jetzt beruflich, aber auch privat?
Ich bin natürlich wirklich immer gerne präsent und früher ist es für mich als Koch in der Küche, ich war wirklich die graue Maus und man hat gar keinen Bezug zum Gast, weil ich habe die gar nie gesehen. Ich war einfach hinter der Wand und habe meinen Job gemacht und wir Köche denken dann wir sind das wichtigste Element in einem Restaurant und dann eigentlich auch so durch die Selbstständigkeit habe ich dann eigentlich so beide Seiten kennengelernt oder auch jetzt, wenn ich mal in ein Restaurant gehe, für mich ist eigentlich was da draußen geschieht, das ist eigentlich fast noch wichtiger, als was das eigentlich dann auf dem Teller landet. Und mit den Gästen ins Gespräch zu kommen und glaube ich schon auch, dass ich wirklich halt dann irgendwie nicht einfach irgendwie so ein Konzept, ich bin kein Fan von diesen Restaurants, die irgendwie irgendwelche Konzepte und die Köche sind dann gar nicht dort und das ist dann irgendwie, man liest da zuerst irgendwie eine halbe Seite das Konzept von diesem Restaurant, aber man merkt ja, die Leute im Service, die machen auch einfach nur so diesen Job, weil sie es irgendwie müssen. Ja.
Wir merken das schon auch bei uns, bei den Kunden, dass wir irgendwie an einem Event versuchen, es ist ja nicht für den Kunden nicht nur das, was organisiert wird und was der Projektleiter da macht. Man muss sich ja wirklich dann auch um den Kunden kümmern vor Ort und ihn betreuen. Und ich glaube, das macht auch ganz viel aus, ihm das Gefühl geben, den Stress wegnehmen und ja.
Ja, man ist für die Leute da, man kümmert sich um sie. Und wenn man das als Gast, glaube ich, erleben darf, oder gerade, ich meine, in Japan, das ist das, was so schön ist, wenn es wirklich noch so diese Gastgeberkultur, dieses, ja, das ist einfach sehr schön, dass, wenn man das erleben darf. Mhm.
Also bist du lieber vorne als hinten im Backstage?
Mir gefällt beides. Ich glaube, ich bin glücklicher geworden als durch die Möglichkeit, dass ich auch an die Front hin und wieder darf.
Gibt's denn bei dir so kleine Rituale oder Gesten, die du als Gastgeber oder als Koch immer wieder einbaust, wo du weißt, dass das funktioniert, da springen die Leute drauf an oder das bricht das Eis oder das...
Ja, es sind natürlich so kleine Details. Das sind auch nur wenn die Leute an den Tisch kommen, und sie vielleicht ich habe eine wunderbare Dame jetzt, die wunderbare handgeschriebene Menükarten macht, noch mit kleinen Mustern, die etwas über die Personen erzählen oder über die Gastgeber und hält das in der Hand und man merkt, das ist ein schönes Papier und einfach so diese kleinen personalisierten Sachen, die halt einfach, wo man noch gar nichts gegessen hat, einfach schon mal die Leute erfreut und oder wenn man ihnen vielleicht mal den Stuhl reicht oder das abnimmt und ich glaube, das sind so diese kleinen Sachen, die einfach den Unterschied machen.
Mhm. Und welche Momente bei so einem Event, würdest du sagen, sind entscheidend, um eben bei den Gästen irgendwie so die Emotionen auszulösen? Wenn du von den Karten erzählst, dann könnte man meinen, so den Anfang, wenn sie reinkommen.
Und ja, aber natürlich muss das dann kontinuierlich auch dann irgendwie passen. Und ich mache oftmals gerne etwas Interaktives noch, wir machen zum Beispiel unsere handgemachte Büffelburrata, die dann wie wir in Vintage Cans servieren, die dann am Tisch geschöpft werden und dann merkt man, aha, und dann natürlich, wenn ich irgendwie noch eine Geschichte dazu erzählen kann und wenn man einfach einen Teller eingesetzt bekommt und die Leute wissen ja dann nicht, was genau und dahinter steckt und wenn man dann ja das erklären kann, da kann man gewisse Emotionen wecken.
Machst du
natürlich auch? Nicht so einfach wie bei der Musik. Ich denke immer, bei der Musik ist das natürlich viel einfacher. Ne? Also wenn man irgendwie eine Musik hört, wenn man eine Geschichte dazu hat, dann kann man die Leute zum Weinen bringen. Beim Kochen ist das viel schwieriger. Aber man kann wirklich gerade mit solchen herzenserwärmenden Gerichten, man kann schon Emotionen bei Leuten wecken.
Also wenn du jetzt dein Nummer-1 Menü rauszaubern müsstest, was du sagst, das funktioniert am besten und direkt, wenn du die Leute nicht kennst, die kommen und du müsstest was zaubern.
Also was ganz eigentlich auch ein sehr einfaches Rezept ist, sind zum Beispiel die Nudi und das ist eine also eigentlich das Beste von der Füllung, wie alle mögen es, Ravioli, und das Beste ist ja die Füllung und das sind eigentlich diese Ricotta-Nudi oder ja, wie so kleine Gnocchi, die hat viel, also Ricotta und auch ein bisschen Parmesan und ein bisschen Mehl drin und das einfach in einer Tomatensauce gekocht mit besten Datterini-Tomaten, viel Basilikum, und das sind Sachen, die glaube ich, auch jeder Schweizer und jede Schweizerin einfach lieben.
Mhm, definitiv. Hast du italienische Einschläge?
Ja, das Ding ist, ich bin ja eigentlich nicht. Ich habe, das Ding ist so, ich bin oft, mache ich Events in Italien und das ist wirklich teilweise so, dass mich Leute auch in Italien für solche Sachen buchen, weil man irgendwie denkt, ich bin, aber es ist natürlich nicht unbedingt. Ich habe ja nie in Italien gearbeitet. Ich habe lange im Baskenland oder in Costa Brava, in Spanien habe ich gelebt. Aber eigentlich ist es wirklich so auch ein bisschen diese italienische Küche, die so ein bisschen Einzug gehalten hat, auch in meiner Küche. Mhm. Und es ist natürlich auch, in der Schweiz ist es auch so, dass wir natürlich, oder dass ich oft, ja, rein schweizerische Küche, das ist nicht so einfach. Und wir sind halt geprägt auch vom Ausland und das ist so, ja. Und das ist ja auch nicht irgendwie schlimm. Also ich muss nicht unbedingt Raclette und Fondue. Aber ich mache zum Beispiel bei den Gnocchi, haben wir die Resten von der Kartoffel. Und das ist so ein Food Waste, eine Food Waste Sache, dass man, wenn ich Kartoffelgnocchi mache, dann habe ich ja nachher diese Schale und die rösten wir ganz knusprig und die werden zum Beispiel mit irgendeinem Lauchfondue oder so gefüllt und das kann es dann als Snack geben davor, bevor es dann in der ersten Vorspeise vielleicht diese Nudi gibt und das ist ja so ein knuspriger Snack. Wir haben schon auch gewisse schweizerische Sachen, die dann so kommen können.
Ja, sehr schön. Ja. Das heißt, du schaust auch sehr auf Food Waste oder Nachhaltigkeit und versuchst da auch irgendwie kreativ das dann wieder einfließen zu lassen?
Ja, durchaus. Also das Ding ist natürlich, ich denke, die Leute müssen oder haben mittlerweile wahrscheinlich verstanden, dass einfach eine Spargel aus Peru im Januar in Zermatt nicht unbedingt, das schmeckt einfach nicht. Und man muss wissen, dass alles, was irgendwie hergeflogen wird und so, das ist ja auch, natürlich ist es stumpfsinnig für die Umwelt, aber es ist auch geschmacklich nicht toll. Mhm. Es schmeckt, eine Mango schmeckt in Mexiko 1000-mal besser, wenn man die frisch vom Baum pflückt und so isst. Und ich vermisse das auch nicht. Also ich habe hier gerne Äpfel und esse gerne Birnen und wir haben auch so oder so, wir haben auch hier schon viel zu viel zu essen und viel zu viel Auswahl mit unseren lokalen Sachen. Und es ist einfach auch geschmacklich bescheuert.
Ja, es ist ja eigentlich noch schön, dass wir mit der Gastronomie auch die Macht haben, sage ich jetzt mal, da was dazu beizutragen. Und auch bei uns versuchen wir natürlich bei Kundenevents die Kunden darauf hinzuweisen, lokal und saisonal irgendwie das Menü zu gestalten. Und ich glaube, auch bei denen ist es mittlerweile angekommen, auch wenn sie nicht mal verstehen, dass es nur ums Geschmackliche geht, sondern einfach um die Sache, dass es keinen Sinn macht, die Sachen alle einfliegen lassen zu müssen. Wir haben wirklich mega viel heute mitnehmen können, warum echte Erlebnisse im Detail entstehen. So ein bisschen der Wunsch auch von Gästen, aber auch von uns zu individualisieren, dass man da mehr in die Herzen der Gäste eintauchen kann. Dass Trends auch in der Gastronomie angekommen sind, so eben vegan oder nicht alkoholisch. Und aber dass das auch eben kreative Chancen sein können, da etwas Neues draus zu gestalten. Und aber natürlich auch eben, wie wichtig das ist, flexibel zu bleiben, zu improvisieren, sich den Begebenheiten anzupassen, aber letztendlich einfach den Gästen das Gefühl geben, dass sie willkommen sind. Ich würde natürlich sehr gerne noch wissen, was du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht so ein bisschen als Inspiration auch noch mitgeben möchtest oder irgendwie ein kulinarisches Abenteuer, das du empfehlen kannst oder.
Ja, aber so ein kulinarisches Abenteuer wäre wahrscheinlich mein Buch, das dann erscheint. Ja. Wahrscheinlich wird das im Herbst sein und da wird dann ein Kochbuch erscheinen. Der spannend. Titel, soviel ich bis jetzt weiß, wird es wahrscheinlich Simple heißen, weil es halt wirklich, also mir ist vor allem wichtig, dass die Leute das wirklich nachkochen und das sind wirklich Rezepte, die funktionieren, die einfach sind und gut sind und die teilweise wirklich auch bei uns, bei mir wirklich so gekocht sind und wirklich mehr weglassen. Das ist nicht irgendwie einfach für Instagram cool gemacht, sondern es ist, es schmeckt auch. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Schön. Sind da diese Ravioli auch drin?
Die sind auch drin. Oh, die Nudi sind gut. Auch drin, genau.
Nudi. Sehr gut. Ah, da freuen wir uns drauf, auf jeden Fall. Und wo kann man dich sonst erleben, live oder...
Ja, live ist ein bisschen schwierig. Ich habe früher teilweise auch so Pop-ups gemacht. Es kommt bestimmt etwas, dass man auch öffentlich so teilnehmen kann. Und,
oder man bucht dich einfach.
Oder man bucht mich einfach, genau. Das ist auch möglich.
Sehr schön, ja. Sehr schön.
Oder auf Instagram, ralf.schelling.
Sehr gut. Alle folgen.
Da kann man die Abenteuer miterleben.
Sehr gut. Und sich inspirieren lassen.
In den Stories, ja, da sieht man immer, wo und was genau läuft, ja.
Sehr schön. Ja. Gut. Wenn euch das Thema auch inspiriert hat, dann teilt doch die Folge oder teilt uns auch eure Gedanken mit, wenn ihr Vorschläge habt, vielleicht auch für Themen, für die Zukunft, was euch interessiert. Meldet euch bei uns. Meldet euch auch, wenn ihr mit Ralf in Kontakt treten wollt oder eben direkt über sein Instagram. Wir freuen uns schon alle sehr auf dein Kochbuch. Und folgt uns doch auf LinkedIn und auf unserer Webseite www.lifelab.com, damit ihr up-to-date bleibt, wann die nächsten Folgen kommen. Herzlichen Dank, dass du hier warst.
Ich habe zu danken. Das war sehr entspannt, ungewohnt für mich, aber hat mich sehr gefreut.
Und jetzt haben wir alle so Hunger von all deinen schönen Erzählungen. Lass uns doch was essen gehen.
Genau, du hast mich ja eingeladen.
Genau, also ja.
Hast du mich bei dir eingeladen?
Bei mir, das muss dann auch die zweite, und das ist dann die persönliche und jetzt erst genau. im Restaurant. Genau.
Jetzt machen wir das zuerst dort.
Ja, aber das machen wir.
Ich freue mich drauf.
Dankeschön, mach's gut, tschüss.
Tschüss.